Mehr und Wert, der Podcast für Unternehmermenschen. Schön, dass du da bist. Ob du Unternehmer, Selbstständiger, Freiberufler oder angestellter Entscheider bist. Hier geht es um deine Lebensqualität. Von höher, schneller, weiter zu leichter, menschlicher, nachhaltiger. Die 100-Plus-Community ist wie nach Hause kommen für Unternehmermenschen.
Jednit, jibitnit. Würde Dylan Watts, wir sind beide Rheinländer, so wird man gleich gesagt haben, jednit, jibitnit. Herzlich willkommen zum nächsten Mehr und Wert Podcast. Und ihr habt den Namen ja schon gehört. Heute haben wir einen Gast, den Dylan Watts. Ich hätte auch wahrscheinlich ohne jednit, jibitnit gesagt, das ist so vom Monopolisten zum Thema Kohl, zum Boxenstopp. 40 Jahre Unternehmergeschichte, ja, schon ungefähr. Ja. 40 Jahre eine sehr kurvige, mit Ups and Downs, viel Feiern, viele Haare ausraufen. Alles dabei von, ja, ihr werdet staunen, was wir wieder für eine coole Mehr- und Wertstory haben, die hoffentlich auch dir wieder Mut macht, als Unternehmer zu sagen, ey, geiler Mittelstand. Unternehmer sein ist einfach die geilste Lebensform ever. Und auch wenn wir manchmal Schmerzensgeld haben, die Menge der Partys zwischendurch ist auch ungezählt. Also herzlich willkommen, Dylan, bei uns heute hier im Mehr- und Wert-Podcast.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Uli.
Ich bin ja, ich meine, wir kennen uns ja tatsächlich schon ernsthafte 40 Jahre, oder?
Ja, Anfang der 90er, würde ich sagen. Mhm.
Können wir nachher mal erzählen, wo wir uns kennengelernt haben. Und deswegen bin ich ja immer fasziniert von Menschen, wo man so ein Stück weit Lebensgeschichte auch immer am Rande zumindest mal ein bisschen mitbeobachtet hat. Auch nicht tief drin, aber wenn man sich dann auch nach Jahrzehnten Pause wieder trifft und sagt, oh ja, wir waren da mal ganz gut miteinander. Also wenn wir jetzt gelegentlich ins Rheinländische abschweifen, seht uns das nach. Das zeigt eher, wie entspannt wir miteinander umgehen. Und der Rheinländer würde sagen, ich könnte auch Hochdeutsch reden, das machen wir aber heute nicht. Wir reden dann lieber mit Klangfarbe, weil sich das so aus dem Kontext anbietet. Und ihr kennt ja die Reihenfolge, wir starten ja immer mit dem Jetzt. Dylan, was machst du denn jetzt aktuell unternehmerisch, beruflich?
Also zuerst nochmal vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Freue ich mich, dass wir hier zusammen sprechen. Und ja, ich begleite Menschen. Ich mache den Mut.
Gut.
Lass die mal ein bisschen tiefer blicken. Wer extra zahlt, darf auch das Unsichtbare sichtbar gemacht bekommen. Ob das in einer Firma ist, ob das die Abläufe sind oder bei einem Individuum. Ich stelle meines Erachtens Fragen, die du normalerweise nicht gefragt bekommst. Und das führt zu neuen Perspektiven, zu neuen Antworten, zu einem gegebenenfalls Perspektivwechsel. Mhm. Und um es zu erden, ich bin ja Landwirt, es geht immer um die Ergebnisse. Mhm. Es geht um Praktizismus. Wie kriegst du das, was du haben willst? Egal, ob es Geld ist und egal, ob es Erfülltsein ist. Aber das ist mein Markenzeichen. Geht nicht, gib es nicht. Wird auch angeführt, dass man eben ein bestimmtes Ergebnis haben möchte in seinem Leben.
Könnte man auch sagen, dass so, also der Landwirt weiß ja ungefähr immer, wie, wenn er so eine Pflanze hat, was da für ein Ertrag möglich wäre. Wie ist denn das Potenzial dieser Pflanze? Kann das sein, dass du das bei Menschen auch so machst, zu sagen, da ist noch mehr drin aus dem, was wir jetzt da sehen, das ist noch nicht wirklich erblüht. Da könnte man noch ein paar Fragen hin oder her stellen, dass die Pflanze sich auch offenbart, also in dem Fall der Mensch, dein Coachee.
Ja, und es liegt ja wie im Pflanzenwachstum auch immer an den Umweltbedingungen und ich schaffe halt günstige Wachstumsbedingungen, ja?
Ja, und manchmal mit sehr provokativen Fragen, die sind ja legendär.
Ja, es geht halt ums Ergebnis.
Da darf man auch schon mal mehr als Salz in die Wunde streuen und schon mal tiefer bohren, weil das ist ja immer freiwillig und die Leute lassen sich ja drauf ein.
Ja.
Genau. Du hast ja auch dieses Format mit dem Boxenstopp und andere und dann ist es aber überwiegend Einzelcoaching?
Sowohl als auch. Also ich begleite Teams in Firmen, hauptsächlich Geschäftsführer und Führungskräfte und Menschen, die von mir aus schon überall gewesen sind, das hat nicht geholfen. Die habe ich am liebsten.
Ja, genau, dann kann man ja den Proof of Concept, den kann man ja dann, was macht denn den Unterschied? Ja. Das war ja nicht immer so, wenn man jetzt sagen würde, ja, aber der ist ja gar kein richtiger Unternehmer, das ist ja auch so einer von diesen Trainer, Beratern, Coaches. Ja, da gibt es welche mit Unternehmergeschichte und welche ohne. Und Dylan ist einer mit Unternehmergeschichte. Und dazwischen, ich spoiler das schon mal, war der Dylan tatsächlich Monopolist zum Thema Kohl. Also wenn bei irgendeinem Döner oder wo auch immer in Deutschland ein nicht riechender Kohl im Döner war, dann kam der von Jaromafrut. So habe ich das zumindest im Kopf von früher. Lkw-weise gingen da die, also tonnenweise am Tag, der Kohl europaweit in die Landschaft. Wenn wir mal ganz zurückgehen, das ist ja auch schon wieder mitten in der Geschichte. Wann fing denn dein Unternehmerdenken an?
Also ich komme ja aus einer Landwirtfamilie, habe auch Landwirt gelernt und habe ja schnell mitgekriegt, dass der Bauer, der das Gemüse züchtet oder das Schaf hütet, dass er am wenigsten kriegt. Ne? Und der Designer-Pullover verkauft, die großen Margen hat.
Ja.
Und ich muss sagen, mein Vater war zwar Landwirt, aber unter dem Schafspelz war ein Händler. Mhm. Also ist, ich soll mal sagen, dieses Hybrid entstanden, dass wir zwar unter dem Deckmantel der Produktion gearbeitet haben, aber immer ging es darum, wie kann man aus etwas mehr machen? Wie kann man was so verpacken, anmalen, verkaufen, dass es eben mehr Wertschätzung
das ist für ein Land, und Wertschöpfung ja schon eine coole, bringt. Also das sind ja schon zwei coole Erkenntnisse, oder? Nach dem Motto, der die Wolle züchtet, der verdient nichts, aber der den Kaschmir-Pullover aus dieser Wolle als Designerprodukt verkauft, der hat 99% Marge an dem Teil. Ist das schon mal eine gute Grunderkenntnis und gut verpacken, eine zweite, mit dem Händler im Schafspelz. Ja. auch ein schönes Bild. Wie alt warst du da, wo du dann in diese Überlegungen kamst?
Vielleicht 12, 13.
Also, okay.
Also da hat man das schon ja immer am eigenen Leibe erfahren, dass man auch oft nicht die Preise kriegt, die man bräuchte. Mhm. Dadurch in irgendeiner Form auch mit dem Rücken zur Wand steht. Mhm. Daraus resultierend oft ein Gefühl von Ohnmacht hat, wo du sagst, kannst ja nichts machen, du bist halt der dumme Bauer und die anderen verdienen die Kohle. Ja. Also ist das schon frühzeitig in den Kaffee gekommen, so wird das nicht enden. Mhm. Also da entsteht da so ein, ich will nicht sagen Hass, aber so in die Richtung ein Hass und ein Wut. Und das hilft dabei, innovativ zu werden.
Ja, dann erzähl mal, wie die Innovation lief.
Ja, als erstes hatte ich einen kleinen, größeren Generationenkonflikt mit meinem Vater. Mhm. Also seitdem ich mich zurückerinnern kann, wollte der nie das tun, was ich sage. Und umgekehrt war es genauso.
Was mich ja jetzt genau gar nicht wundert, aber schon mal gut.
Also er wollte einfach nicht auf mich hören.
Ja.
Und umgekehrt schon mal gar nicht, sodass ich mit, wie ich 18 war, habe ich an einer Bundesstraße einen Gemüseladen eröffnet. Mhm. Das war die erste Aktion. Und das Hauptthema war in diesem Generationenkonflikt, dass ich auch schweren Vorwürfen ausgesetzt war. So nach dem Motto, sollst du mich mal fragen und ich weiß da, wie es geht und du hast keine Ahnung. Und das war also mein ganz großes Ziel, meine Fehler selber bezahlen zu dürfen.
Mm, cool.
Ja, also nicht mit anderen Leuten Geld die Fehler machen, sondern du hast deinen eigenen Laden und wenn du was machst, was nicht funktioniert, selber zahlen.
Und da standst du in deinem Gemüseladen, hast Gemüse verkauft, für dich alleine.
Nee, ich habe da direkt jemand reingesetzt. Gut. Ich war ja hauptberuflich Landwirt und musste meine 12 oder 14 Stunden auf dem Land machen. Aber da habe ich da jemand reingesetzt und hat jetzt schon angefangen, sich dem zu öffnen. Wie kann man etwas vermarkten? Wie kann ich etwas in meinem damaligen Dunstkreis für mich selber aufbauen? Aber das war geschuldet dem Generationenkonflikt mit meinem Vater.
Dann machen wir was Eigenes. Was waren so die Dinge, wo du sagst, ja, wie kann man das gut verpacken, wie kann man das besonders machen? Was waren da so deine Ansätze in jungen Jahren mit 18?
Also letztendlich geht es ja um mehr Wertschöpfung, mhm, und um das bestimmte Handels, Partner ausgeklammert werden. Also wenn du direkt an den Endkunden verkaufst, ist ja klar, dass du mehr hast, sofern das sich rechnet mit den Löhnen und mit der Logistik, die du da erzeugst. Mhm. Nur wenn vielleicht ein Sack Kartoffel 25 Kilo 3 Euro kosten in der Produktion und du kannst ihn dann für 12 verkaufen, dann entsteht schon mal schnell ein Spielraum. Also wo man sagt, oh, könnte sich lohnen.
Mhm. Wie ging es weiter?
Also ich habe dann das einige Zeit gemacht, aber das war nicht meins. Also irgendeinen Laden zu haben und dann, das war mir zu, wie soll ich mal sagen?
Zu trisch.
Ja, das war einfach, da war auch nicht so das Potenzial, dass das könnte wachsen. Und man muss einfach mal anerkennen, ich habe früh angefangen, Weiterbildungen zu besuchen. Mhm. Also wenn ich bedenke, Ende der 80er, irgendein Dale Carnegie-Seminar, Management-Seminar, als kleiner Fuzzi damals. Also dadurch ist schnell so eine Sehnsucht entstanden und auch so eine Erkenntnis, es ist viel mehr möglich, wie wir denken.
Ich stelle mir gerade vor, also das klassische Unternehmerbild wäre ja jetzt nicht der Landwirt, Trecker fahren, sitzt jetzt plötzlich im Dale Carnegie-Seminar, aber die haben wir natürlich auch. Also um ein paar Klischees abzuräumen, das ist schon ein wenig überraschend, aber sehr cool. Also du bist dann zu Dale Carnegie und anderen Kollegen gepilgert, um die Erkenntnis zu haben, da ist doch deutlich mehr drin als nur Kartoffeln vom Acker verkaufen im Laden.
Genau, mein erstes Buch, was ich im Leben gelesen habe, war von Raymond Hull, Alles ist erreichbar.
Ah, dann passt das ja.
Und dann kam Napoleon Hill, die Klassiker. Also, und wenn man das eben erfährt und sich darum kümmert, dann entsteht da ja auch eine Sehnsucht und eine Neugierde. Und dann erkennt man, wie klein die Welt ist, in der man sich bewegt. Und das ist praktisch das Benzin, was da aufs Feuer gegossen wurde, um out of the box zu denken und bestimmte Sachen, die ja andere Leute schon 50 Jahre vorher gemacht haben, auch mal auszuprobieren.
Da geht noch was.
Ja.
Wie lange hast du das gemacht?
Was genau?
Ja, jetzt die Weiterbildung und dann dein Laden parallel.
Also die Weiterbildung habe ich gemacht bis vorgestern.
Mhm. Bis übermorgen?
Also es geht ja immer weiter.
Ja,
es geht ja immer wie eine Zwiebel, immer weiter.
Aber ist auch nie fertig.
Nee. Und also die Historie ist so, wir haben damals Weißkohl für die Sauerkrautindustrie produziert. Der Preis lag bei 6 Pfennig pro Kilo, die Produktionskosten bei 5,5. Und nee. Es war so, es war auch diese bisschen herablassende Art des Einkaufs, was es so oft gibt.
Ja, sie kommen vor, heute noch
immer. Und wenn man dann ein bisschen dünne Haut hat, könnte man die auch persönlich nehmen, wo ich dann gesehen habe, da will ich nicht mein Leben lang sein. Mhm. Also dieses, ich hatte vielmehr einen Gedanke von Partnerschaft, von damals war das ja das fancy Wort Win-Win-Situation. Ne? Mhm. Also mit Win-Win gemeinsam zu wachsen und was zu machen und nicht nur von oben nach unten. Also ist diese Ohnmacht da, dem bestimmten Markt ausgesetzt zu sein, hat mir sehr geholfen, kreativ zu werden.
Das setzt unbändige Kräfte an Wut, an Energie, an Freiheitswillen in Kraft. Ja, das kann ich völlig nachvollziehen. Das, ja, von 5,5 auf 6 Cent, das ist ja eine brutale Marge. Da kriegst du ja völlig die Krise, oder? Da darf gar nichts schiefgehen.
Darf nichts schiefgehen. Und es ist auch, normal gibt es ja ein Gesetz, der abnehmende Stück Kosten. Das hast du dann nicht. Nee. Weil du ja auch da mit Familienarbeitskräften gearbeitet hast. Und wenn du jetzt sagst, du machst das Zehnfache, würde die Produktion sogar teurer werden, nicht billiger. Also ist die Expansion in einem Bereich, wo die Marge so gering ist, ist eigentlich ziemlich in Frage zu stellen. Was ich dann gemacht habe, und das ist eigentlich ein Klassiker, den haben wir nachher nochmal wiederholt, könnte für einige Zuhörer auch interessant sein. Wir haben ein Produkt, was industriell praktisch vermarktet wird, einem anderen Markt zugeführt. Über die Großmärkte habe ich dann diesen Kohl verkauft oder den, weiß ich nicht, fünffachen Preis gekriegt hast.
Ach, das war der Move, jetzt verstehe ich
das. Das war der erste Move, praktisch ein Bulkprodukt, was Masse ist. Das haben wir nachher noch mit Einlegegurken und so Sachen, aber verschiedenen Dingen gemacht. man könnte sagen, ein Bulkprodukt aus der Industrie in den Frischmarkt zu bringen.
Und wo brauche ich das denn noch? Weil die Felder sind eh voll. Und ob du ein paar Tonnen mehr oder weniger produzierst, ist eigentlich egal. Wenn der LKW jetzt schon da oder dahin fährt, ist derselbe Kohle drauf.
Ja, nur es braucht eine andere Verpackung, es ist viel kleinteiliger, es hat was mit Service zu tun, du musst deine eigenen Kunden suchen, die müssen regelmäßig beliefert werden. Also es ist eine andere Geschichte.
Anderes Geschäftsmodell.
Anderes Geschäftsmodell, intensiver, aber mit einer ganz anderen Wertschätzung. Mhm. Und das hat mich sehr überrascht damals, das hat mir sehr gut getan, mit diesen Händlern auf den Märkten, wo immer so ein Gefühl war von Leben und Leben lassen. Und das hat mich sehr, das hat mich sehr berührt.
Hast du das selber ausgedacht oder hattest du da Begleitung bei diesen, nennen wir sie mal, strategischen Überlegungen?
Ja, die Begleitung war, dass ich dem Geld gefolgt bin. Also du, wenn du dem Geld folgst, okay, siehst du auf einmal, oh, da ist mehr, dann müsst du davon mehr machen. Also du folgst praktisch einer, ich will nicht sagen Goldader, aber du guckst auf die Fakten.
Trüffelschweinmäßig gucken.
Und siehst dann, das gibt's doch gar nicht. Warum macht das nicht jemand anders? Oder, so würde ich das mal formulieren.
Mhm. Das war ja so ungefähr dann die Zeit, wo wir uns doch immer mal kennenlernten. Da warst du ja schon mitten im Kohlgeschäft. So kleiner, Klammer auf, Klammer zu, Spoiler. Ich hatte mich damals versuchsweise das erste Mal selbstständig gemacht mit der Idee, parallel zu dem Autoteileladen, völlig andere Story, das Thema Gesundheit in Unternehmen hinzubringen und gesunde Ernährung für Mitarbeiter und die langfristige Vermeidung von Krankenkosten. Wir reden über das Jahr, ich weiß nicht, was muss es gelesen
91,
sein. So 91, 92, also 100 Jahre her, aber damals schon seiner Zeit weit voraus und heute immer noch. Und ein Geschäftskollege von Dylan hatte eingeladen nach dem Motto, kannst du uns da mal einen Vortrag machen? Und dann habe ich ein Auto voll Wertkost, ich weiß noch, Ford Fiesta habe ich damals gehabt.
Ich erinnere mich.
Also quasi das ist wirklich ein Status, eine uralte Kiste, Ford Fiesta, Autoteile-Laden. Und dann habe ich den voll gemacht und bin dann nach Erkelenz gefahren und hatte mir einen schönen Abend bei Adolf Sommer in seinem Baustatikbüro. Und du warst einer der Gäste, also seitdem, das ist ja schon ein paar Wochen her.
Ja.
Seitdem sind wir ein wenig, mal mehr, mal weniger im Kontakt. Und dann hattest du ja das ausgebaut. Wie groß war dir dann irgendwann mal mit eurem Kohlengeschäft?
Also ich müsste da noch zwischen sagen, aus diesem, zuerst mal dieses Produkt, was industriell produziert war, das eben in einen Frischmarkt zu bringen. Und dann, wenn man einmal sich einen Markt stellt und da bestimmte Sachen beobachtet, dann habe ich eben gemerkt, dass die, vor allen Dingen die türkischen Händler und die türkische Kundschaft bestimmte Essgewohnheiten hat von einem bestimmten Kohl und der eben nochmal den 3- oder 4-fachen Preis hatte wie normaler Kohl.
Ach so, okay.
Und der landet auch nicht in der Dönerbude, dieser Kohl, wo ich jetzt von spreche. Mhm. Also habe ich nochmal eine Spezialisierung in der Spezialisierung gehabt. Mhm. Und damals war ich auch Anfang der 90er beim EKS-Seminar, wo du das immer wieder gehört hast von der Seite und von der Seite. Spezialisierung, spitz in den Markt gehen.
Genau, die Parallele haben wir ja auch noch, weil natürlich alles sehr streng nach Professor Mewes und EKS, die engpasskonzentrierte Strategie an, die liebe ich ja auch über alles. Das ist einfach ein Wunderwerk des Erfolges.
Ja, und ich kann mich noch erinnern, das war so 91 oder 92, so ein Seminar kostet, glaube ich, 2000 Mark ein Wochenende. Und ich saß da mit meinem Rollkragenpullover selbst gestrickt und die anderen im Nadelstreifen. Und die 2000 Mark habe ich mir zusammengeliehen, weil ich nur 700 Mark Lehrlingsgeld hatte oder irgendwie sowas. Das war ganz das war ganz abenteuerlich. Aber ich habe immer frühzeitig gemerkt, dass der Input von außen kommen muss. Mhm. Das reicht nicht. Der Horizont, wo ich mich bewegt habe, der war nicht hoch genug oder nicht weit genug. So, also hat es nach EKS, könnte man sagen, ich weiß jetzt nicht, ob die EKS nach meinem Kohl benannt wurde oder umgekehrt, das habe ich vergessen. ja, aber Spaß. Mich nochmal spezialisiert, um dann im Endergebnis dieses Produkt in den Lebensmitteleinzelhandel zu bringen.
Okay.
Und das ist entstanden, 1991 war ich in Kapstadt. Und da habe ich irgendwo gesehen, auf meinen Reisen, da gab es über Coca-Cola und Spar. Mhm. Überall.
Überall.
Und dann dachte ich, wie wäre das, wenn ich nur ein Produkt hätte und das gäbe es auf der ganzen, das wäre in jedem Regal vom Supermarkt. Also der Klassiker, möchtest du eine Möbelfabrik haben, die alles macht, oder reicht dir, dass du Streichhölzer machst und die werden überall benutzt? Und da war ich ganz klar, dass ich das Letztere haben möchte. Also ein Produkt, wofür du bekannt bist, was aber überall im Regal liegt.
Cool.
So, das ist natürlich long story short jetzt.
Aber es sind ja viele Überlegungen, die da dran hängen.
So, und da war mir klar, dass ein Produkt, und dann habe ich mit diesem Kohl eben mich weiter spezialisiert, und weil ich auch ein bisschen Tendenz zur Arroganz habe, sag ich mal, habe ich auch meinen Namen draufgeschrieben und darum hieß der Kohl ja Roma-Kohl.
Und das muss man jetzt erklären, weil wir haben dich bis jetzt ja als Dylan Watts vorgestellt. Genau, muss er das fast doch aufmachen.
Also ja, Roma ist die Abkürzung für Jansen Robert Maria. Das war mein Name, mein Mädchenname. Ja. Also mein Name, bevor ich meinen Namen geändert habe.
Genau.
So, und das,
da hieß er ja Roma-Frut und war plötzlich überall.
Genau, und das war einfach eine Erfolgsgeschichte, weil ich meinen Jugendschmerz damit heilen konnte, dass du immer irgendwas hast, wo du am kürzeren Hebel sitzt. Und das war mein Traum, ein Produkt zu haben, was du nirgendwo anders kaufen kannst wie bei mir.
Wo man die Abhängigkeiten umdreht, die müssen ja zu dir kommen und du musst dich niemandem hinterherlaufen.
Ja, okay, es muss gelistet werden. Mhm. Du musst den Handel gewinnen, du musst auch die Menschen gewinnen, dass sie sich etwas Neuerem, weil die Neuigkeit war damals, dass eben auch dieses Produkt extremst gut für Salat geeignet ist. Und normalerweise kauft sich keiner einen Kohl für Salat, außer für so einen Krautsalat, der nicht schmeckt, ne? Der so ein bisschen hölzern ist. Und dieser Kohl hatte halt diese Bissfestigkeit, aber die Süße des Geschmacks, die Bekömmlichkeit. Also der hatte einige Vorzüge, was dadurch einfach auch eine Daseinsberechtigung im Markt war.
Was ist der Differenzierungspunkt? Ich habe noch im Kopf, dass der beim Kochen nicht roch.
Ja, der stinkt nicht beim Kochen, der bläht nicht beim Essen. Und wenn du bestimmte Gerichte damit machst, brauchst du den auch nicht zu blanchieren, weil das Blatt schon sehr weich ist. Und nur, damit du mal eine Vorstellung hast, ich habe ja 4 Kinder und meine Jungs, die sind jetzt so 20, damals waren die vielleicht 5, 6 Jahre alt. Und wenn ich irgendwo hinkam, da sagten die, bring mir einen Kohl mit. Also nicht ein Eis oder eine Schokolade, sondern Kohl mit. Da wurde Kohl gegessen, ne? Und ohne vorher gezwungen worden zu sein, ja. Also so einen süßlichen, nussigen Geschmack hatte der und darum hat er sich auch durchgesetzt.
Gute Geschichte. Wie lange in deinem Leben war Kohl der dominierende Faktor?
Also ich habe ja dann final, die Firma lief halt super. Du hast ja das Buch geschrieben, die Ein-Tage-Woche, ne? Ich habe auch nur donnerstags gearbeitet.
Sehr gut.
Also ich weiß, wie es geht. Mhm. Oder wusste es. Ich wusste mal, wie es geht. Ich versuche mich daran zu erinnern, in meinem anderen Karriere. Und habe die Firma Ende 2009 verkauft. Und das ist natürlich auch ein sehr komplexes Thema, warum ich die verkauft habe. Aber seitdem habe ich eben wenig mit Kohl zu tun.
Ja, warum? Also 2009 war Kohl passé. Mhm. Was waren denn Überlegungen zu sagen, nee, ich muss was anderes in meinem Leben haben, ich verkaufe das jetzt, weil eine Not hätte es ja nicht gegeben, wirtschaftlich auf jeden Fall ja nicht.
Nee, im Gegenteil. Also durch die Weiterbildungen, man könnte auch sagen Persönlichkeitsentwicklungsprogramme, was ich da alles durchlaufen bin ich irgendwann auf einen Mann gestoßen, der immer fragte, was willst du wirklich? Was willst du wirklich, wirklich? Und wenn man sich dann in so ein Umfeld begibt, besteht dann die Gefahr, dass du irgendwann rausfindest, was du vom Herzen her gerne machen würdest. Das passt nur nicht mit dem Konzept zusammen, was man im Kopf hat.
Deswegen eine sehr erzählenswerte Geschichte. Der ein oder andere wird die kennen, zu sagen, eigentlich ist das ganz gut, aber das ist nicht der Anzug, der mir passt.
Genau, und dann ist das sehr disruptiv, wenn man, es hört sich zwar ein bisschen esoterisch an, aber es ist es ja nicht, wenn du wirklich deinem Herzen folgst, wenn du da einem Calling folgst und sagst, boah, wenn ich jetzt noch ein Jahr zu leben hätte, würde ich das machen. Mhm. So, also es ist ein sehr radikaler, mutiger Schritt gewesen. Einige Jahre vorher unvorstellbar. Also ich hätte mir niemals vorstellen können, dass hast dann nicht ein Baby wie so eine Firma und kümmerst dich und sorgst dich, bis du eine Monopolstellung im Markt hast, um dann zu sagen, tschüss, tschö, ja. Ich drehe mich rum, nehme meinen Hut und ich gehe. Also ich trage keinen Hut, aber so. Und das kommt, wenn, wie gesagt, wenn man sich erlaubt oder ich mir erlaubt habe, zu sagen, was will ich denn wirklich? Und die Situation war früher so, ich hatte ja auch, so wie du, viele Mitarbeiter. Und ich war immer happy, wenn ich mit irgendeinem Mitarbeiter in irgendeinem Gespräch war, irgendein Problem lösen.
Ja, genau, kennt man ja.
Also auch ein persönliches.
Heldenhaft, genau.
Ja, oder wo jemand mit einem persönlichen Anliegen kommt. Und meistens war da ja keine Zeit für. Und irgendwann war der Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte mal Zeit dafür haben mit Menschen, über deren Probleme oder über deren Wünsche und Begrenzungen zu sprechen. Das war eine ganz, also ich bin wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, weil ich ja da nie, never ever dran gedacht hätte, sowas mal zu machen oder beruflich zu machen oder zu denken, dass ich das überhaupt kann.
Ja.
Also ist ja auch noch
guter Punkt.
Man sieht sich ja, wenn man sehr rustikal aufgewachsen ist, in solchen praktischen Berufen, wo immer.
Da gelten die andere eher als Dummschwätzer.
Ja, was hast du, was kannst du? Und wenn du nichts wirst, wirst du ja Berater, ne? Genau. Und nachher war das so, ich war dann so ein Typ, der dann eben an einem Flipchart stand oder steht, mit einem weißen Hemd und anderen Leuten erzählt, wie es geht. Ne? Also die waren ja früher bei uns auf der Abschussliste, Nummer
das
eins.
War das war der Erzfeind, oder?
Ja, es war ja jemand, wenn er nichts kapiert hat, dann wirst du Berater, ne?
Ja,
so,
genau.
Und auf einmal, also das waren mehrere Häutungen für nötig und auch, dass man das in Kauf nimmt, dass jetzt einer sagt, noch so einer.
Ja.
Oder dass man verglichen wird mit Leuten heutzutage, die haben ja früher Schiffschaukeli bremsen, heute sind die Coach. Und dass ich mit denen in einen Topf geworfen werde, das ist natürlich bitter, aber.
Genau, früher hat er von Kohl gelebt, heute von Geschwätz. Also das muss man sich ja alles anhören.
Das ist
ja nicht so, als würde das nicht vorkommen.
Im Nachhinein habe ich rausgefunden, die von meiner Mutters Seite her, da waren Studienräte, das war eigentlich eine intellektuellere Seite. Studienräte, Lehrer. Und dass es auch die Seite bei uns in der Familie gibt, des Wissens Weitergebenden. Ja, das kommt nicht komplett out of the blue. Da ist
ja, da was. War was.
Da war was.
Okay. Ja. Das ist ja schon eine spannende Entwicklung, so nach dem Motto, bis zum Marktführer werden. Monopolist sein. Was hat es in der Spitze? 50 Leute so rum, oder was waren's?
Ja.
So um die Ecke. Also das ist, wenn man das mal nicht despektierlich, sondern proper meint, ein echt, ist ein fettes Brett, ein properer Laden. Läuft mit einem Tag die Woche, mit Zeit für Mitarbeiten, eigentlich alles gut.
Ja, und das war sagen, ja.
Nee, aber passt irgendwie doch nicht mehr in meine Entwicklung. Muss jetzt anders.
Ja, und das war ja jetzt, es wird ja jetzt hier so mal in der Kürze der Zeit so touchiert, aber eine Produktion in Spanien aufzubauen, wo man ein halbes Jahr liefert und dann in Deutschland und diese ganzen Wege zu gehen, das war schon eine Nummer.
Unternehmerisch auch eine hervorragende Leistung.
Ja, und auch wie gesagt, mit dem Ausland da das Vertrauen zu finden bei den Anbauern und das als die Wege mal. Ist ja immer so, wenn du was Einfaches geschaffen hast, was einfach aussieht, der Weg war ja nicht einfach.
Das ist bei vielen Dingen
so. Ja, im Nachhinein zurück, sag mal, ja, war ja, kann ja jeder. Ja, kannst du ja ein iPhone machen und nimmst, war ja alles da. Kann ja jeder drauf kommen, ne?
Könnte. Wenn man nochmal, also vielleicht nochmal so in zur Zusammenfassung, also wenn man die Ausgangssituation hat, wir sind in einem Markt, wo du 5,5 Cent, Pfennig Produktionskosten hast und kriegst 6 Pfennig das Kilo und bist völlig abhängig und wirst permanent an die Wand gedrückt und sehr abfällig und arrogant von oben nach unten behandelt und musst quasi dann auf dem, ich übertreibe es jetzt, aber quasi auf ein Parkett reinkriechend tiefen Kotau machen, zu sagen, oh, darf ich bitte liefern? Und ja, es waren zwar vielleicht auch 20 Jahre danach oder 15, aber dann zu sagen, da ist beziehungsweise Europamarktführer bis Monopolist und du hast das ganze Ding gedreht. Ich meine, das kann man sich ja schon vorstellen, dass das massivst Arbeit auch im Kopf und körperlich ist. Aber alleine der Move jetzt auch mal für uns hier so im Mehrwert-Podcast zu sagen, es gibt ja viele Leute, die bleiben beim Jammern. Ja, der Markt ist halt scheiße. Die Kunden sind halt doof, die quetschen halt, sind blöde Einkäufer. Der Markt ist blöd, da kommst du doch nicht dran. Und wie kann man sich denn listen lassen und wie geht denn das alles? Und überhaupt, da kriegst du ja 10 Millionen aus reden, warum das nicht funktioniert. Und du hast das so schön gesagt, so, das streichen wir jetzt nur so am Rande. Aber die unternehmerische Denk- und Handlungsleistung, zu sagen, nee, ich ändere das. Wir machen das jetzt anders. Weil Marktführer wird man ja auch nicht aus Versehen. Das muss man ja wollen.
Ja, und man muss halt wenn man sich eine Frage stellt, wo man keine Antwort drauf hat, braucht es ja eine Wahnsinnsdisziplin, da drin zu bleiben.
Ja.
Die meisten sagen, ja, ich habe mal überlegt für 10 Minuten, ich habe keine Antwort gekriegt, jetzt mache ich das 30 Jahre weiter. Ja, so, Punkt. Wenn du aber mal 1 Jahr oder 2 Jahre oder 10 Jahre in dieser Frage stehst, was könnte ich ändern, wo du keine Antwort drauf kriegst, das erzeugt ja eine kognitive Dissonanz, da bist du ja nicht happy.
Nee.
Es ist unangenehm, in einer Frage zu verweilen, wo man nicht die Antwort hat. Aber was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, das ist der einzige Weg, dass was Neues passieren kann. Das passiert jetzt erstmal im Kopf, muss man es jetzt erstmal denken können.
Absolut.
Um es überhaupt erkennen zu können draußen. Angenommen, es gäbe, man würde es gar nicht erkennen.
Nee.
Wenn man praktisch alle Sinne abgeschaltet hat und recht hat, dass man eventuell ein Opfer ist oder die Welt ungerecht ist oder man im falschen Land lebt oder was man ja alles für Erklärungen sich herleiten kann, um nicht den Po zu bewegen.
Sehr schön ausgedrückt. Und nebenbei möglicherweise auch noch Anfeindungen von anderen zu haben, das geht sowieso nicht und lastet und ist sowieso blöd. Wie viel Gegenwind hattest du auf dem Weg?
Ich hatte einen super Coach, der hat immer gesagt, egal was die Leute über dich sagen, es ist nur eine Sache entscheidend, dass sie den Namen richtig schreiben.
Gut.
Der Rest ist...
Und es gibt ja auch ein nettes Learning.
Es gibt ja auch Leute, die sagen, wenn keiner über dich redet, dann bist du auch nicht. Machst auch nichts.
Es gibt den anderen blöden Spruch, der ist zwar auch ein bisschen beliebig, aber nach dem Motto, Neid muss man sich verdienen und Mitleid kriegt man umsonst.
Okay, ja, den kann ich nicht.
Nee, ich dachte, der wäre schon so weit verbreitet. Aber ja. der ist ja ähnlich. Wenn keiner über dich redet, du keine Neider hast, dann bist du anscheinend noch nicht provokativ genug. Dann ist man doch zu beliebig, zu austauschbar, zu Mittelmaß. Also irgendwo musst du ja ein paar Ecken und muss man nicht. Also es lohnt sich. Oder der andere sehr beliebige Spruch. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
Okay.
Kannst du auch nicht. Und das ist ja, ich kenne das ja aus diesen Autoteile-Laden, da hat man mich, ich weiß nicht, wie oft mal prognostiziert, dass ich ja, wenn ich so weitermache, den ja völlig gegen die Wand fahre. Mhm. Am Ende haben wir ja, so groß war man nicht, aber wir waren, in unserem Segment war man auch absoluter Marktführer. Also das war, am Ende war es ja, aber auch da, nach dem Motto, nee, der Anzug passt nicht mehr, der muss jetzt neu. Weil auch wenn man die Position hat, halten ist ja eigentlich für meine Begriffe schwieriger als aufbauen.
Darum muss man immer weiter wachsen.
Genau. Da brauchst du den nächsten Step. Wie war der nächste Step? Also, 2009 war Kohl-Geschichte und dann kam eine neue Geschichte. Was war denn dann der Wechsel?
Also durch meine Historie als Landwirt war ich ja sehr ortsgebunden. Und als junger Mann hat es mich immer schon in die Ferne gezogen. Und das sah dann meistens so aus, dass ich mal für 3 Monate nach Australien konnte oder nach Neuseeland oder nach Afrika. Und dann musste ich immer wieder da sein. Und dann bin ich zuerst mal nach Hamburg. Und von da aus hat mich irgendwann das geritten, dass ich gesagt habe, mein Traum ist es, in der Welt unterwegs zu sein, von Stadt zu ziehen und den Menschen Mut zu machen und den so ein paar Tricks zu zeigen, die ich in meinem Leben gelernt habe.
Wie so ein Missionar.
Bitte?
Wie ein Missionar.
Ja, wie ein Missionar.
Gut.
Und ich bin mit dem Seminar losgezogen, What to do with the rest of your life. Also wo ich halt ein bisschen was zu sagen konnte. Hm. Und da auch Menschen Mut zu machen und mal außerhalb der Box zu denken und mal bestimmte Dinge in Frage zu stellen und die ganzen geht nicht, gib it nicht, Verneiner, eines Besseren zu belehren.
Gute Fragestellung. Was machen wir im Rest des Lebens? Das ist eine super gute Frage, eigentlich immer für jeden Tag.
Also damit, ich bin einfach losgezogen, aus einer Neugierde raus, aber es gibt ja den Spruch, I hate people, but I love humans. Und also diese Humans zu suchen, die eben interessiert sind an einen, die dankbar dafür sind, dass sie auf jemanden stoßen, so wie ich dankbar bin, dass ich auf jemanden gestoßen bin, der eben außerhalb der Box denkt, der dich zum Nachdenken anregt, der dein Potenzial sieht, obwohl du es selber nicht siehst, der praktisch den Raum aufmacht, dass du in eine Größe reinwachsen kannst, die du selber gar nicht für möglich hältst. So, das ist natürlich ein sehr belohnendes Business, jetzt mal unabhängig vom Geld, wenn man, also für mich persönlich, einfach der Mann zu sein, ich könnte auch sagen, den ich früher gebraucht hätte. Mhm. Und das ist guter nicht Punkt. Ich komme in vielen Unternehmen, da kann auch ein 60-Jähriger sitzen oder ein 70-Jähriger, der froh ist, dass noch jemand da was für möglich hält, was man selber gar nicht sieht, das ist nicht altersbedingt. Ist komplett losgelöst vom Alter.
Das glaube ich sofort, ja, genau. Ich war nur gerade im Moment am Nachdenken, weil da haben wir auch wieder eine Parallele. Ich erzähle ja meinen Kunden immer, was ihre Mitarbeiter angeht. Als Chef hätte man die Aufgabe, in der Führungsaufgabe, die Leute so zu sehen und mit denen so umzugehen, als wären sie schon so, wie sie sein könnten. Und sich nicht davon abhalten zu lassen, dass der Tagesalltag permanent das Gegenteil beweist. Aber bei diesem Glaubenssatz, der Mensch ist größer, da ist viel mehr Potenzial, da läuft richtig was. Und du hast es eben so fast so im Nebensatz gesagt, den Raum aufmachen, das hört sich mal so ein bisschen spooky an, aber zu sagen, nee, ich glaube an den. Ich schenke dem so viel Vorvertrauen, der hat schon fast gar keine Chance, das nicht zu erfüllen. Und das ändert ja, also wenn man sich so manche Leute anguckt, zu sagen, die hatten gerade noch Unternehmen, wo ich sage, ich habe nur Idioten beschäftigt. Ich kenne ja so ein paar, die sagen, sie haben nur Eierköpfe eigentlich, also nur Idioten beschäftigt, sind so blöd zum gerade auslaufen und können doch kein Nagel gerade in die Wand schlagen. Und plötzlich haben die ein Team von 20, 30, 40 Leuten, die den schier vor Begeisterung die Füße küsst, weil die so einen tollen Chef haben. Also da ist schon ein Haufen, nennen wir es vornehm, Transformation im Kopf möglich, aber es fängt immer bei uns an. Also cooler Vortrag, also das Thema, was machst du den Rest des Lebens? Und da bist du durch die Staaten getingelt?
Ja, hauptsächlich Nordamerika und Asien.
Wie bist du an die Aufträge gekommen?
Starbucks.
Nee, wie Starbucks, wie geht das?
Ja, du gehst nach Starbucks und dann stehst du auf und sagst, heute ist ein schöner Tag, auf Deutsch, dann gucken die, die neugierig sind.
Ja. Ja, und dann?
Ja, da kommst du mit Leuten im Gespräch und es war ja auch eine persönliche Challenge, weil ich gedacht habe, ich kann schlecht Leute ansprechen und ich wollte bestimmte Dinge einfach mal sanieren. Mhm. Und das kriegst du halt, wenn, das bist ja selber on the road gewesen, immer in deinem Leben.
Aber nicht mit Vorträgen.
Okay, also du kriegst das ja in dem Moment, wo du das konfrontierst, ja. Und möchte einfach mal sagen an der Stelle, Menschen sind extremst hilfsbereit.
Ja.
Wenn du um Hilfe bittest, Christoph, da ist immer jemand,
der hilft dir.
Ja, und das war wohl meine Lehre auch, weißt du, so als Unternehmer mit einer gut laufenden Firma und dementsprechend bisschen Luxus drumherum. Bist ja immer der King Louis von der Pommesbude, ne? Mhm. So. Und dann musst du mal kleine Brötchen backen. Und dann geht's in die Demut. Mhm. Und dann geht's ins Alleinsein. Mhm. Und da geht's mal, wer bist du denn in der Welt? Und wer bist du denn mit neuen Menschen? Und das hat ja sehr viele Ebenen, was man nicht mal eben hier so touchieren kann, ja?
Ja.
So. Und das.
Könnte man schon ganz viele Einzelfolgen daraus machen.
Das war natürlich, und auch so das Selbstbewusstsein zu bilden. Mein Englisch ist natürlich nicht so wahnsinnig mit Realschulenglisch, ne? Aber irgendwie haben die mich schon verstanden. Ich habe immer gedacht, die denken, das ist wie bei so einem polnischen Erntehelfer, die irgendwie verstehst du die ja, ne?
Das ist ja schon zu echt zu krass. Also der gestandene Unternehmer mit ehemals 50 Leuten, der hat es gerade verkauft. Der steht jetzt in Amerika im Starbucks auf und sagt, heute ist ein schöner Tag, kommt mit den Leuten ins Gespräch.
Und dann habe ich Seminare angeboten. Und
dann gab's das Seminare.
So, und das war natürlich auch abenteuerlich, weil ich ja mit dem Touristvisa da war. Ich hoffe, es hört keiner. Ich möchte eine Story erzählen, wo das ganz krass aufgefallen ist, dass ich nicht richtig Englisch kann. Ja? Mhm. Also es waren so 40 Leute im Seminar und meine Spezialität ist, die Leute einen vorne hinzusetzen und die zu interviewen. Mhm, genau. Das habe ich von meinem Mentor gelernt. Also diesen Raum aufzumachen, Leute einfach mal zuzuhören. Und da sitzt eine junge Frau, Taylor, ich werde nie vergessen, 18 Jahre, und die sagt, die trifft sich immer mit Toten. Mhm. Ich dachte, ja, so okay.
Dat. Bitte? Sicher dat.
Klar. Und dann sagte, ja, wir machen auch oft Musik zusammen und wir treffen uns. Und dann habe ich in den Raum geguckt und keiner hat gezuckt. Und ich denke, warum zucken die nicht? Ne? Kennen die die oder kennen die Geschichte? Mhm. Also die trifft mit Dead People und hat und sie ist auch die Einzige, die die Dead People versteht. Und ich da immer so, ich denke, fuck, was going on hier, ne? Lächeln, weiterfragen, ne? Bis ich nach 5 oder 10 Minuten hat sich dann aufgeklärt, also die People sind nicht dead, sondern die sind deaf. Und deaf ist taub, stumm oder taub.
Taub.
Und,
deaf people, ja, okay.
Genau, also so habe ich natürlich auch manchmal Sachen erlebt. Ich bin ja kein Native Speaker, wo dann, und von da an hatte ich immer Native Speaker neben mir sitzen. Jemand, dem ich gefragt habe, mal, was sagt er denn da jetzt? Ne? Also war eine, und ich würde das im Nachhinein als eine Journey to the Self betiteln, weil man so viel lernt auf so vielen Ebenen, wie wundervoll die Welt ist, wie wundervoll die Menschen sind und dass die, egal ob sie in Hongkong bist oder ob sie in Auckland bist, die Leute haben alle gleiche Probleme.
Ja.
Oder gleiche Herausforderungen.
Ich glaube, andere Hafen, ja. Aber sonst nichts.
Ja, machen sich genauso Vorwürfe, machen sich meistens selber am meisten runter, putzen sich runter, trauen sich nichts zu, selber, obwohl das Umfeld sagt, du kannst das doch oder du schaffst das. So, und darum, also ihr merkt schon, wenn ich darüber rede, das ist eine sehr berührende Geschichte für mich, für Menschen da. Beitrag zu sein, dass die in ihre Größe kommen und in ihren Mut. Und da geht es nicht immer um Gelingen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber einfach um Machen.
Ich stelle mir das ja schon sehr skurril vor. Ja genau, kommt mit den Leuten in Gespräch, verkauft Seminare und dann auch noch als Nicht-Native-Speaker. Das ist echt eine Challenge. Wow, Respekt.
Ja, obwohl gerade in Amerika, die lieben ja die Deutschen. Ist es, ja, wenn du einen deutschen Akzent hast, okay, manche denken, das wäre ein russischer Akzent, die nicht genau wissen, aber trotzdem ist das eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal.
Und zum Thema Helfen kann ich auch sagen, ich war ja jahrelang mit dem Rucksack unterwegs, ganz viele Jahre, irgendeiner hilft dir immer.
Ja.
Also die überwiegende Mehrheit der Menschheit ist extrem hilfsbereit. Vielleicht mal ein, zwei nicht, aber ich kann mich. Also da müsste ich wirklich suchen an Situationen, wo wir irgendwie stecken geblieben wären, weil es keiner geholfen hätte. Also da müsste ich mich jetzt quälen. Andere Situationen, wo du sofort Hilfe kriegst, ja, Tonnen von. Also das ist, mag sich jetzt vielleicht verblüffend anhören, aber auch so, wenn man eigentlich als Unternehmer gewöhnt ist, man, ja klar, machst Anweisungen, sagst das, machst jenes und plötzlich stehst du dann da in der, wer ist denn das da? Als Ausländer, als fremder Mensch im fremden Land, in der fremden Kultur, mit einer fremden Sprache und bist auf Hilfe angewiesen und kriegst die auch noch. Das ist schon cool.
Du fühlst dich dann wie ein Mitarbeiter in der neuen Firma am ersten Arbeitstag. Ne? Wo du was fragst und die sagen, such es dir selber. Ne?
Ja, genau. Wie lange hast du das gemacht?
3,5 Jahre.
Wow. Und da war dein Englisch aber besser.
Ja.
Natürlich.
Ich würde jetzt mein Englisch nicht bewerten, aber ist ja klar, ich habe jede Menge. Nicht. Neue Wörter erfunden, meistens so zusammengesetzte Substantive, die es normalerweise nicht gibt.
Ah, da hat mich mal tatsächlich mein Englischlehrer, wenn du das so sagst. Ich war in Latein immer besser als in Englisch. Und wenn mir mein Englisch bei einer Arbeit nichts einfiel, habe ich immer in ein lateinisches Wort umdekoriert. Mhm. Und da hatte ich mal tatsächlich ein ernsthaftes Gespräch mit meinem Englischlehrer. Ich soll das mal lassen. Also aber noch eine Parallele.
Ja, Uli, du hast schon immer dein Ding gemacht wahrscheinlich.
Ja, habe ich. Ja. Immer, wie sagte mein Vater mal, alle Leute sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen. Also das ist so ein Zeug, wo man dann denkt, naja, findest du doch eine Lösung, oder? Schreibst halt ein Wort hin, bevor ich da nichts hinschreibe.
Ja, und wenn ich das aufs Unternehmertum übertrage, sehe ich auch heute bei meinen Kunden oft, dass die viel zu wenig um Hilfe bitten können. Also, wo das komplett andersrum abgespeichert ist, nämlich als Schwäche. Ich sehe, wenn ich dich um Hilfe bitten kann, dann sehe ich nicht als Schwäche, ich sehe das als Stärke. Aber es gibt Menschen, die sehen das so nach dem Motto, Hilfebedürftigkeit ist was Schwaches. Mhm. Und ich sehe, dass wenn manchmal auch ein Chef mal einen Mitarbeiter um Hilfe bitten sagt, helf mir doch mal, ich kann es nicht oder es ist mir zu viel, wie könnte man das regeln, dann würde ganz andere Stimmung in dem Geschäft sein. Also ist jetzt nur mal ein Phänomen, was ich da immer wieder beobachte. Und so haben wir das ja oft, dass wir bestimmte Dinge abgespeichert haben, die gar nicht so in der Welt funktionieren. Mhm. Also sagt der Chef, boah, ich muss also alleine machen, keiner hilft mir. Und sage ich, hast du die gefragt?
Nö.
Ja, sehen die doch. Ja, ich sage, hast du sie gefragt? Nee. Ich sage, okay. Wie heißt der Spruch? Ein Baby, was nicht schreit, das kriegt nichts. Ne?
So
weiter,
weiter. Ach so, den kannte ich jetzt auch noch
nicht. Ja, der Spruch ist vom Großmarkt bei der Zahlungsmoral. Also ein Baby, was nicht schreit, kriegt nichts. Also du musst nicht nur eine Rechnung schreiben. Ja, muss auch noch jemand hinterherrufen und sagen, hinterher, aua, aua.
Hinterher schreien, lass mal Kohle rüber.
Hunger, Hunger.
Eieiei. Also dann bist du 3,5 Jahre durch Amerika getingelt, hast deine heute ist ein guter Tag und was machst du den Rest des Lebens? Nummern? Wie lange waren die Workshops?
Ist meistens ein Wochenende.
Ein Wochenende, doch, ja. Okay. Kommst du davon leben?
Nein.
Nee. Hast du noch ein bisschen Futter von vorher?
Ich habe ein bisschen Futter und natürlich als zu dieser Experience gehört natürlich auch, dass man bei anderen Leuten übernachtet, Couchsurfing macht, also das komplette Programm.
Ja.
Also, dass du da einfach dich reingibst und sagst, guck mal.
Das dürfte jetzt für die klassische Unternehmergeschichte ungewöhnlich sein, aber ich glaube, bei den Situationen lernt man fürs Leben am meisten.
Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, der Mann, der war schon 50, ne, der hat ein bisschen spät gekriegt die Idee, aber
ist egal.
Vielleicht steckt auch bei einigen der Zuhörer noch Sehnsüchte und Wünsche und man denkt, das lohnt sich nicht mehr, oder das hätte ich früher machen müssen.
Nee,
es lohnt sich immer noch.
Es lohnt sich immer.
Ja.
Also die Frage, was machst du mit dem Rest deines Lebens, die kannst du doch mit 102 genauso stellen wie mit 50.
Ja.
Und mit 20 könnte man sich recht stellen, aber das ist, viele zaudern ja an der Stelle. Ja. Wir nähern uns jetzt altersmäßig schon dem Jetzt nicht ganz, dann haben wir noch ein paar Jahre dazwischen. Wie ging es denn weiter?
Also jetzt reden wir ja von 2016, 17. Dann bin ich nach Berlin gegangen.
Nach Potsdam, ja.
Ja. Und ich hatte einen Traum und wir wollen ja hier auch nicht die ganze Zeit vortäuschen, als wenn alles gelingt.
Nee, tut's ja nicht. Ja.
Und ich hatte einen Traum und das war also eine Farm zu schaffen, wo Menschen hinkommen können, junge Menschen und die praktisch Theorie kriegen, Soft Skills lernen, Leadership lernen, aber genauso wie man ein Loch gräbt und einen Pfahl in die Erde setzt und einen Zaun macht. Mhm. So, und das Projekt, das schlummert immer noch so in mir und ich habe das nicht umgesetzt gekriegt bisher. Mhm. Und suche da noch nach Leuten, die einfach auch ein Teil von sein wollen. Also einen Ort zu schaffen, wo man aus der Praxis lernt, aber auch gleichzeitig von einer Art Mentor hat und bestimmte Skills lernt. Und ich hatte vor ein paar Wochen eine Begebenheit, da ist ein junger Mann und der will Lehrer werden, der ist ja fast fertig mit Ausbildung. Und dann hat er mir erzählt, was er da so macht. Und dann sage ich immer, das Wichtigste ist doch, wenn du Lehrer werden willst, dass du die Leute gewinnen kannst.
Ja.
Ich sage, kauf dir mal das Buch, was 100 Jahre alt ist, How to Win Friends and Influence People. Ne? Das wäre das Erste, was ich mal machen würde. Mhm. Ne? Und dann habe ich gesehen, ich dachte, heutzutage weiß jeder alles.
Nee.
Die haben keinen Plan.
Dale Carnegie ist aus der Mode geraten.
Ja, auch diese Fähigkeit, Menschen in etwas reinzugewinnen, das ist ja ein Skill. Das muss man wollen und das ist ja ein Skill. Und das liegt mir so am Herzen. Das sind viele Soft Skills, so wie man es nennt, wie man mit Menschen umgeht, dass man zuhören kann. Das hört sich alles so banal an, aber es wird ja nirgendwo gelehrt. Außer wenn du dir jetzt irgendwo dir ein Seminar kaufst oder was Spezielles.
Also es ist zumindest mal im Tagesalltag nicht endemisch verbreitet. wenn wir es mal vor dem Haus drücken, würde man sagen, da haben wir ja ein ziemliches Defizit.
Ja, und Menschen werden ja auch immer befindlicher, das ist so meine Beobachtung. Ja? Also sie sind schnell verstimmt, sind schnell beleidigt, die kriegen nicht direkt, was sie haben wollen, weil Amazon Tag zu spät liefert. Ja? Das ist so. Also das nur mal am Rande, das ist noch ein Anliegen von mir, einen Ort zu schaffen, wo Menschen hinkommen, wo sie das Menschsein lernen.
Das ist ein hoher Anspruch, das Menschsein lernen, wow.
Habe ich gerade mal so
erfunden. Philosophisch aus der Fülle gegriffen. Ja, aber genau, cooler Ansatz. Ja. Was würde denn an dem Ort alles passieren? Du sagst so praktische Dinge vom Tagesalltag, also so Skills, was würde man denn da für sich und sein Leben mitnehmen? Also Leute in was gewinnen können, habe ich schon verstanden. Was noch?
Menschen führen.
Auch nicht einfach.
Ja. Was ganz wichtig ist, sofort in die Praxis zu gehen mit sogenannten Seed Projects. Mhm. Also meine Beobachtung ist, dass Menschen generell zu lange in irgendwelchen Kopfkinos unterwegs sind.
Viele Ja-Abers abwägen und am Ende.
Und immer erzählen, weil, ja, und meine Spezialität ist es, da habe ich auch jahrelang ein Training drüber entwickelt, das heißt Projektschmiede, wo du relativ schnell ein Mini-Pilotprojekt machst.
Sofort ausprobieren.
Sofort ausprobieren. Irgendwas auf die Bahn bringen. Von mir aus innerhalb von 24 Stunden oder von 48 Stunden. Jetzt mal ganz, was wäre ein Mini-Action? Also wo man mit einer Hypothese reingeht und dann ausprobiert, was funktioniert und was funktioniert nicht. Als sich anzumaßen, bestimmte Antworten durch Nachdenken zu bekommen, was unmöglich ist. Das hat Kant schon gesagt. Du brauchst die Erfahrung, du musst was tun, um dann wieder mit der neuen Erfahrung weitergehen zu können.
Ja, da gibt es ja mittlerweile, wie heißt das, MVP, Minimal Viable Product. Also mach die Software nicht fertig, sondern schmeiß erstmal den ersten Prototyp auf den Markt und guck, wie der resoniert. Und wenn der gut ist, dann entwickelst du ihn weiter und wenn nichts passiert, dann Mülleimer. Mhm. Also mittlerweile heißt das Ding MVP, aber du warst früher.
Ich habe es früher geklaut. Also,
ja, oder was auch immer, vielleicht haben wir den Begriff auch später gelernt. Ja,
und dann gibt es da auch eine Bühne, wo Leute einfach sich darstellen. Weil, weißt du auch, einer der größten Ängste ist von uns Menschen, dass wir uns blamieren und dass wir öffentlich werden. Okay, jetzt heute in der Schule lernt man schon viel mehr mit Referaten und so weiter, war ja bei uns nicht, aber sich zu exponieren, sich für eine Sache einzusetzen, weil du mich gefragt hast, was machen wir denn da? Also.
Ja. Jetzt ist ja das Projekt, hast du gesagt, also den Ort gibt es jetzt noch nicht. Wovon hast du jetzt die letzten Jahre dann gelebt?
Also von meiner Coaching- und Consulting-Tätigkeit, eben in Firmen, wo ich entweder Einzelpersonen, Führungskräften, CEOs beitrage, durch eine andere Brille zu gucken, eventuell ihren blinden Fleck zu sehen oder zumindest mal in Erwägung zu ziehen, dass man einen hat, und bestimmte Seminare, Leadership, ja, wo man etwas lernt, was man sofort umsetzen kann.
Guter Punkt. Was lernt, was man sofort umsetzen kann. Ich habe ja von dir im Kopf, du hast ja so eine spezielle Art, wie du Leute oder Dinge hinterfragst. Sollen wir da nochmal kurz einen Ausflug machen? Weil wenn dir dann die Leute dann auf deinem heißen Stuhl, Hotseat oder wie auch immer der dann heißt, sitzt und du hinterfragst die, ja, Ancora Publica, die anderen sitzen ja da. Was sind das für Fragen, die du stellst, um die Menschen oder die Situation, die Lösung zu ergründen?
Also ich muss jetzt dich leider enttäuschen. Es geht nicht um die Lösung.
Okay.
Es geht zuerst mal, sich in ein gewisses Unbekannte zu begeben. Und ich bin ja dann auch im Unbekannten. Und darum ist das keine Nummer, die man abzieht, weil ich insgeheim die Antwort kenne. Und das sind die Deppen, die müssen das verstehen. Das ist es nicht, sondern es ist eine offene Frage zu stellen und dadurch. Guck mal, wir leben in einer Gesellschaft, wo du vielleicht mal eine Minute was sagen kannst und dann fällt schon einer über dich her, der dir dann sagt, das sehe ich aber anders. Und dann wollen die Leute diskutieren.
Ja, bringt zwar meistens nichts.
Aber also anstelle von Krieg tun die ja diskutieren. Ne? So, aber einen Raum zu schaffen, wo mal jemand, ohne dass jemand dem ins Wort fällt, ohne dass jemand die besser weiß, das haben kaum ein Mensch.
Stimmt.
Wo sich mal was entfalten kann, wo du nichts Blödes sagen kannst. Also ich mal ein Beispiel, ich war in Hamburg Jahre her und da war da eine junge Frau und ich sage, was willst du denn? Was willst du? Was wünschst du dir? Er sagte, ich will zum Mond fliegen. Ist ja relativ einfach. Was könnte jetzt meine nächste Frage sein? Frage ich die Leute da. Ne? Was könnte meine nächste? Da sagten die, ja wie? Ich sage, wie ist doch einfach. Da gibt es so eine Röhre, da kletterst du rein und schießen die dich hoch. Die Frage ist, wann? Und wenn du wann fragst, hast du schon das vorausgesetzt, dass du das für möglich hältst.
Ja.
Und Leute gehen dann immer in das Wie. Ja, erklär mir mal wie und warum sollen die dich nehmen und du bist doch eine Frau und ja.
Das sind wieder 1000 Jahre Abers, ja.
So, also vielmehr direkt, also das sind Fragen, die nicht Bedenken säen, sondern Möglichkeiten. die den Raum aufmachen, wo das zuerst mal generell die meisten Dinge möglich sind. Und das sind Leute nicht gewöhnt, die bewegen sich mehr in einem Raum von Unmöglichkeit, als in einem Raum von Möglichkeit. Und wenn du den schon mal schaffen kannst, hast du schon mal 9 von 10 Punkten.
Ah, okay, hört sich spannend an. Ich hatte ja noch nicht das Vergnügen, irgendwann hat man gesprochen, ich könnte ja mal so auf Besuch kommen, aber da haben wir eben nie realisiert, müssen wir mal machen. Weil ich finde ja die Idee dahinter, also man nennt sich ja das immer ergebnisoffen, aber meistens ist es das ja nicht. Aber wenn ich es gerade verstehe, wäre das ja 100% ergebnisoffen, da kann ja alles rauskommen.
Ja, da kommt zum Beispiel raus, wie ich meinen Coach kennengelernt habe. Es war in einem Seminar und das ist auch nicht der heiße Stuhl. Der Stuhl ist da vorne, damit Leute die Augen sehen können und sehen, wann die Augen leuchten. Das ist kein Vorführungseffekt, um das nochmal klarzustellen, ja? Sondern dass mal jemand die ungeteilte Aufmerksamkeit bekommt, ohne dass jemand interferiert oder dass jemand was macht. Da geht es hauptsächlich drum.
Augen leuchten.
So, und der Coach hat mich damals gefragt, so, what do you want? Ja, und ich hatte ja damals schon, das war 2000, schon eine große Klappe. Und dann habe ich gesagt, ja, so was, was du ja machst. Also Quatsch verzählen, ne? Macht ja gar keinen Sinn, was du ja machst. Ein Schweinegeld verdienen, reisen. Also der hatte die Achse Maui, New York, München. Das Reisen mag ich, ne? Ja, und Raum voller Frauen. Das ist
perfekt.
Und da sagt er zu mir, you light up. You should do this. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt mal langsam. I'm just kidding. Das geht ja nicht. Ich habe eine Familie, ich habe eine Firma. Ich kann ja nicht machen, was ich will.
Und dann hat er gesagt, doch.
So, und dann, das hat gar nichts gesagt. Ich habe dann gesagt, und es gibt einen Grund, warum ich das nicht machen könnte. Ich würde never ever vor Leuten mich zum Affen machen. Vor Leuten. Und mich da hinstellen. Und damit möchte ich eigentlich demonstrieren, wie groß unser blinder Fleck ist, weil ich saß vor 20 Leuten, wir hatten Spaß, wir haben uns am Schenkel gehauen, nur ich konnte nicht sehen, dass ich vor 20 Leuten sitze und das tue.
Ja, okay.
So, das schönes soll Bild. Einfach ein Beweis dafür sein, dass wir keine Ahnung haben, wer wir in Wirklichkeit sind. Wir haben nur eine festgefahrene Meinung und da halten wir dran fest. So, und da bin ich der Spezialist für, das aufzuweichen. Dass Menschen irritiert werden und denken, vielleicht bin ich nicht ganz genau so, wie ich denke. Vielleicht ist da ganz was anderes möglich. Und dann ist natürlich alles möglich, wenn da erstmal ein Riss in dieses Bild kommt. Ne?
Das ist ja eine sehr coole Mega-Steilvorlage für den Ausflug in die Zukunft. Wenn man jetzt den Dylan Watts in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren wieder hier auf dem Stuhl hätten. Wer säß denn da?
I don't know. Es gibt den Spruch, the adventure of insecurity.
Okay.
Also das
Abenteuer der Unsicherheit. Unsicherheit.
Genau, und das inspiriert mich so, weil das Leben ist unsicher. Du weißt nicht, was passiert. Ich rede noch nicht mal von der Zeit jetzt die letzten Wochen.
Du weißt eh nie, was passiert.
Ja, aber das anzunehmen, dass wir in der Unsicherheit sind und trotzdem nicht, dass das ein Abenteuer sein kann. Und das schließt ja auch den Kreis in Bezug aufs Unternehmertum. Du weißt ja auch nicht, wenn klingelt, ob das die Steuerfahndung ist oder die Putzfrau.
Oder der nächste Kunde.
Bitte?
oder der nächste Kunde.
Ja, also das heißt, das anzunehmen in diesem, weil wir Menschen immer so danach streben, oft es muss so sicher sein, es muss geregelt sein, du musst es richtig machen. Was uns ja extremst hemmt.
Das kostet die Freiheit.
Ja. Und die Action. Darum gibt es keine Öffnung zum Handeln, wenn man Leute abwarten. So. Und dieses Adventure of Insecurity ist so für mich so ein Bild geworden in letzter Zeit, wo ich einfach sage, hey, in dem Spiel sind wir.
Interessante Botschaft. Weil tatsächlich ja, so einer meiner Leitthemen ist ja Freiheit, überwiegend die zeitliche. Und der ist ganz klar, je sicher du es haben willst, desto unfreier wirst du. Würde ich so zumindest sehen, so wäre meine. Wie denkst du?
Ja, das ist die Illusion der Kontrolle. Wir leben in einer Illusion, wir können was kontrollieren und das können wir ja rausschneiden. Ich sage immer, die meisten Leute können in einer bestimmten Situation noch nicht mal ihren Stuhlgang kontrollieren. Wenn es hart auf hart kommt,
dann kannst du nichts mehr kontrollieren.
So, also ist das eine Illusion, ja, dass wir die Dinge kontrollieren können. Und ich rede jetzt gerade nicht, weil die irgendeinen Fluss gesperrt haben und keiner nicht durchkommt. Aber das ist ja, wir leben da komplett konträr dem, wie Natur ist. Und ich bin ja in der Natur aufgewachsen durch die Landwirtschaft und du machst nichts, wenn dein Gemüse befriert, dann befriert das. Und wenn es vertrocknet, dann vertrocknet es. Da musst du damit sein können.
Genau, da kannst du krass bei der Hennessy spielen und daneben stehen und irgendwie die Welt anschreien, aber es vertrocknet trotzdem.
So, und das ist auch das, was ich gerne, dieses Mut machen, ist immer so ein bisschen oberflächlich, hört sich das an. So tschakka, tschakka.
So ein bisschen beliebig, ja.
Genau, aber eigentlich geht es um, man könnte auch sagen, Zuversicht im Leben zu haben. Weil du weißt ja nicht, was kommt. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, was das Leben uns beschert. Und darum, ich glaube, das moderne Wort ist Resilienz. Aber letztendlich geht es darum, zuversichtlich zu sein. Und es gibt ja den Spruch, Schmerzen kann man nicht vermeiden, aber leiden. Mhm. Also, dass eben wir gestärkt sind da drin, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen und nicht uns als Opfer zu sehen. Also das, da kann man was dran machen. Nicht an den Umständen, aber wie wir damit umgehen. Wie wir damit
umgehen, da kann man ja viel dran machen. Ich hatte jetzt gerade das Bild im Kopf, vielleicht passt das auch gerade, beim Segeln hat man ja auch immer mehrere Chancen. Du kannst dich vor den Wind hängen und gucken, wo der dich hinbläst. Oder du kannst halt irgendwie anlufen oder abfallen oder mal gegen den Wind. Oder manchmal, wenn du es übertrieben hast, beim an den Wind gehen, kriegst du auch mal den Mast vor der Kopf, wie das so schön heißt. Dann schlägt er mal der Mast um und dann musst du halt in die andere Richtung. Aber dieses selber das Steuer in der Hand haben und da das meiste draus zu machen und zu sagen, also im Leben, jetzt mal nach dem Motto, der geht in die Dit nicht, aber da geht noch was, so das Potenzial so raus, aber der ist noch lange nicht ausgelutscht. Ist es so eher so die Richtung?
Ja, letztendlich geht es ja immer weiter.
Das tut es immer.
Es geht ja immer weiter. Und die Frage ist ja, wer bist du in der Angelegenheit? Nicht, was hast du immer, sondern wer kannst du sein bei Rückschlägen, bei Niederlagen? Party machen und feiern und sich um den Tisch stellen, kann man ja schon, da braucht es ja nicht viel für, ne? Aber wer bist du, wenn der Wind von vorne weht? Und vielleicht ist das dieses geht nicht, give it nicht. Also das ist immer weiter. Also letztendlich geht es um Zuversicht. Mhm. Um Zuversicht und dass man mehr, dass wir Einfluss darauf haben, was wir denken. Und nicht, auf die Umstände nicht, aber wie wir die interpretieren und wie wir darüber denken.
Spannend. Mhm. Da müsste man wahrscheinlich noch sehr tief eintauchen, aber ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geguckt, wir sind ja schon ein bisschen über eine Stunde dran.
Wirklich?
Spannend, wie schnell auch die Zeit vergeht. Einen kleinen Ausflug sollte man noch machen in die 100-Plus-Community. Da bist du ja auch seit einer Zeit Mitglied. Mhm. Was sind denn die Dinge, die du in die Community einbringst?
Also ich freue mich, wenn ich Menschen beitragen kann.
Cool.
Und es ist eher umgekehrt. Du kannst nicht einfach nur dahinstellen und sagen, das habe ich für euch. Da müssen Leute das
wollen
oder nehmen oder abfragen. Ja, ich kann es ja nicht das. Und ich weiß, dass bestimmte Themen auch nicht für jeden interessant sind.
Klar.
Ja, also es gibt Leute, die wollen wissen, was dahinter ist. Die wollen wissen, wie die Dinge zusammenhängen. Und es gibt Leute, die das nicht interessiert. Darum ist es für mich ein Riesengeschenk, wenn ich interessierten Menschen in der 100-Plus-Community wohlgemerkt, was wir am Anfang gesagt haben, die ein bestimmtes Ergebnis haben wollen oder ein anderes Ergebnis haben wollen, wenn ich denen beitragen kann. Wenn da meine Anwesenheit in irgendeiner Form hilft.
Das hört sich immer gut an. Was hättest du gerne raus?
Ich könnte jetzt den Spruch sagen, ich möchte völlig aufgebraucht sein, wenn ich sterbe. Ja?
Warum nicht? Als was? Katalysator verbraucht man sich, aber idealerweise nicht.
Ja, also, ach, was hätte ich gerne raus, dass dadurch eben, ich liebe das Wort mit so einer Aufwärtsspirale. Mhm. Weil abwärts geht es ja von alleine. So, also, dass da so eine Dynamik entsteht, so eine Aufwärtsspirale. Und das, was du ja auch initiierst, dass die Leute einander helfen, ist unter allem drunter, egal wie man helfen definiert, das ist mein Leben. Weil es oft nichts kostet dir, wenn du jemand hilfst. ein gutes Wort, ein freundliches Wort, eine kleine Hilfe, ein Hinweis, eine Telefonnummer, ein Kontakt kostet dir nichts und kann für den anderen Menschen die Welt bedeuten. Mhm. Ja? You never know, was passiert, wenn du einen Kontakt machst mit jemandem. Und das ist so, ich bin auch ein Connector, so vom Typ her. Also das ist so, jetzt sind wir wieder, was ich reingeben will. Ne? Aber
manchmal hat man dasselbe auch gerne wieder raus.
Ja, also die richtigen Leute treffen, ja. Und ja, dann klickt das von alleine, da muss ja nichts, braucht keine Gebrauchsanweisung, dann klickt es einfach.
Klickt es einfach. Ich würde fast sagen, das ist schon ein gutes Schlusswort, dann klickt es einfach. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Schlüssel. Wenn du das reingibst, kannst du es auch wieder rauskriegen. Und wenn alle diese Offenheit haben, also zu glauben, nee, wenn da vergebe ich mir da was und da vertue ich mir was und keine Ahnung. Ich bin ja immer der Meinung, wenn da viele Leute einen Beitrag leisten, wird der Kuchen größer und nicht die Stücke kleiner, sondern der Kuchen wächst. Und das wäre so meine Idee hinter der Community und die hört sich jetzt so ähnlich an zu sein. Das kostet sich tatsächlich nichts, eine Telefonnummer, ein Kontakt, ein freundliches Wort, eine Sprachbotschaft. Und für den anderen ist es möglicherweise die Welt.
Ja, und wenn man ehrlich ist als Unternehmer, es gibt ja diese Story mit dem Self-Made-Millionär und Self-Made immer. Und ich glaube da nicht dran. Jeder, der Erfolg hat, hatte jemand, der dem irgendwo geholfen hat. Das ist der Weg. Irgendwo kommt jemand, der hat dir irgendwo was getan. Du hast das nur vergessen, dass es das gegeben hat. Die meisten Leute vergessen das. Also das ist so meine Philosophie da. Also
interessante Interpretation von Selfmade. Es ist richtig. Also da würde ich auch sagen, ohne andere Leute Unterstützung, völlig, völlig ausgeschlossen. Never, ever, niemals, nie.
Da hat jemand was getan und auch damals, wie das mit dem Kohl war, wie das so in die Märkte eingeführt wurde, da waren auch die Mitarbeiter, die dann Mut gemacht haben, wenn der Chef mal denkt, das funktioniert dann niemals. Irgendjemand hat dann eingestanden dafür und das ist, was eben in der Community und im Team passieren kann. Und dann ist 1 und 1, wie viel?
Dann 3.
11.
11.
So. Ja. Es ist nicht, 1 und 1 ist nicht 2. 1 und 1 ist 10. Und wenn noch einer kommt, kommt 100. So potenziert das sich.
Ja. Also damit haben wir, glaube ich, mit 1 und 1 ist 11 oder 100, je nachdem, wie man rechnet. Aber die Darstellung jetzt könnte man tatsächlich so lesen. Finde ich cool. Gutes Schlusswort. Dann würde ich sagen, freut euch auf das nächste Unternehmergespräch, was ja immer wieder wundersame Wandlungen nimmt. Und die Community ist ja dafür da, jetzt auch dieser Podcast zu sagen, wenn ihr Bock habt, ruft den Dylan einfach an. Also wenn da jetzt nicht unbedingt jetzt 1 plus 1, 11 oder 100 oder 1000 oder 100.000 Ansätze drin waren zu sagen, ey, was ein geiler Scheiß. Echt, jetzt so eine Geschichte? Der rennt in Amerika rum und wie viel Marktführer Kohl und 5,5 auf 6 Pfennig und so ein Zeug. Also ich glaube, ähnliche Situationen kennt ja jeder. Und manchmal haben wir nicht den Mut, uns einzulassen. Und vielleicht habt ihr den Mut, einfach anzurufen, zu sagen, ey, Dylan, willst du uns einen Vortrag halten? Komm mal vorbei. Oder kann ich dich mal anrufen? Oder kann ich dich mal eine Stunde buchen? Oder was auch immer. Natürlich ist es dafür da, zu gucken, was haben wir, eine der Funktionen des Podcasts, was haben wir alles für coole Socken in der Community, die offen genug sind, sich mitzuteilen, ihre Expertise, Jahrzehnte Unternehmererfahrung, ihr Netzwerk und Co. einzubringen. Und ich würde sagen, die Einladung gilt, oder?
Yes, sir.
Vielen Dank, Dylan, für die tiefen Insights.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Mehr und Wert. Wechsel zum Unternehmermensch. Wo bist du Experte und magst andere an deiner Expertise teilhaben lassen? Bring dich gerne ein. Gemeinsam in der 100-Plus-Community erreichen wir unsere Lebensziele leichter, menschlicher, nachhaltiger. Gemeinsam erfolgreicher sein. Die 100-Plus-Community. Mehr Lebensqualität für Unternehmermenschen wie dich. Wenn du auch dazu gehören willst, melde dich gleich hier an. www.100plus.community